Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast, heute mit Fabian Elsässer und...
Mein Name ist Andreas Anton, ich bin Soziologe, beschäftige mich mit Exosoziologie und arbeite am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg.
Und Sie führen uns heute ins All zum Mars, denn wir haben eine neue Reihe, in der wir uns beschäftigen mit 10 Jahren Marsmission des Rovers Curiosity. Den hat die NASA vor 10 Jahren zum Mars geschickt. Seitdem untersucht dieses Gefährt von der Größe eines Kleinwagens, ob es da oben irgendwie Leben gab, Leben geben könnte oder Leben gibt und wie sich das als Lebensraum eignen könnte. Und das ist ja auch immer wieder eine spannende Frage in der Popkultur gewesen. David Bowie hat sie gestellt, die Frage, ist der Life on Mars? Stelle ich einfach mal Ihnen, Herr Anton.
Ja, das wüsste ich auch gerne. Also man kann zumindest sagen, der Mars ist ein durchaus heißer Kandidat, also ein Planet, auf dem man möglicherweise Spuren von vergangenem Leben oder auch noch von Leben, das dort heute noch existiert, nachweisen könnte. Der Mars hatte vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren sehr ähnliche Bedingungen wie die Erde. Es ist also durchaus möglich, dass zu diesem Zeitpunkt dort Leben entstanden ist. Und nun ist natürlich die entscheidende Frage, die mich sehr interessiert, die Wissenschaft sehr interessiert, ist dort damals tatsächlich Leben entstanden oder gibt es vielleicht sogar heute noch Leben auf dem Mars? Es ist zumindest nach heutigem Kenntnisstand nicht ganz ausgeschlossen.
Aber wenn wir von Leben reden, dann meinen wir wirklich Zivilisationen?
Nein, also das kann man tatsächlich ausschließen, dass auf dem Mars höhere Lebensformen leben oder sogar eine intelligente Spezies, eine Zivilisation. Was aber eben tatsächlich sein könnte, ist, dass auf dem Mars einfaches mikrobielles Leben entstanden ist und wie gesagt vielleicht sogar bis heute noch dort lebt. Man muss sich klar machen, der Mars ist eigentlich eine relativ lebensfeindliche Welt. Es ist sehr kalt, es ist sehr trocken. Das war aber nicht immer so. Früher war der Mars wesentlich wärmer, als es heute ist. Es gab Massen an flüssigem Wasser. Und wenn heute noch Leben existiert, dann ganz sicher nicht auf der Oberfläche des Mars. Dort ist Leben einfach, also nach allem, was wir heute wissen, nicht möglich. Es könnte sich aber gewissermaßen in den Untergrund zurückgezogen haben. Und das ist ja auch Ziel der aktuellen und auch künftigen Mars-Mission, eben auch über Bodenproben, also über Bohrungen, herauszufinden, ob es eben gegebenenfalls im Untergrund des Mars noch Leben gibt.
Dennoch hat sich, sag ich mal, da anders als bei anderen Planeten doch um den Mars ein unglaublicher Mythos gebildet. Wann beginnt diese Mars-Faszination?
Das kann man gar nicht so genau sagen. Der Mars fasziniert die Menschheit ja schon sehr, sehr lange. Also in verschiedenen alten Kulturen war der Mars ja mit Gottheiten verbunden, interessanterweise meistens des Krieges oder der Unterwelt oder des Feuers. Also die Menschen sind schon sehr lange von dem Mars fasziniert. Was sie jetzt aber meinten, war dann so ein, man kann es durchaus nennen, Mars-Boom oder Mars-Hype. Der setzte so gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein und es gab auch eine ganz konkrete Ursache dafür. Und zwar hat im Jahr 1877 ein Astronom namens Schiaparelli hat bei Beobachtungen des Mars durch das Teleskop eigentümliche Strukturen, Linien gesehen. Man muss vielleicht dazu sagen, 1877 war ein Jahr, in dem der Mars der Erde sehr nahe kam. Und er sah also durch das Teleskop etwas, das er sich nicht gleich erklären konnte. Wie gesagt, eigentümliche Linien, Strukturen. Man muss aber vielleicht zur Verteidigung von Schiaparelli sagen, dass er diese Strukturen selbst für natürliche Strukturen gehalten hat. Es war dann aber vor allem ein französischer Astronom namens Flammarion, der in durchaus auflagestarken Büchern die These verbreitet hat, dass es sich bei diesen Strukturen um künstlich geschaffene Strukturen von einer Zivilisation handeln könnte. Und das war gewissermaßen der Startpunkt für diesen modernen Mars-Mythos. Zu dieser Zeit entstand dann die Vorstellung oder der Mythos von den Mars-Menschen, von den Marsianern, was dann Ausdruck fand in diversen Science-Fiction-Romanen. Zu dieser Zeit entstand übrigens auch das Klischee oder die Vorstellung von den kleinen grünen Männchen. Also als dann darüber diskutiert würde, könnte es auf dem Mars außerirdische Zivilisationen geben, wie könnten diese Marsianer aussehen, da war es dann eben ein Grafiker, der einfach mal so einen Entwurf machte, wie könnten diese Wesen denn aussehen. Und da sind wir dann bei den kleinen grünen Männchen, die wir ja bis heute kennen.
Hat sich denn unsere Vorstellung von den Marsianern verändert oder sind sie immer aggressiv geblieben? Oder hat es auch mal die Idee gegeben, die könnten nett sein? Also was hat sich da getan? Was sind so die letzten Darstellungen? Also ich habe jetzt nur Tim Burtons Mars Attacks und da sind sie ziemlich fies im Kopf.
Also in dieser Hochzeit des Mars-Booms, wie gesagt, da ist eine ganze Reihe von Science-Fiction-Geschichten erstanden und da gibt es eine ziemliche Bandbreite. Also da gibt es durchaus auch Marsianer, die uns, sagen wir mal, eher wohlgesonnen sind und bis hin eben zu diesen aggressiven Marsianern. In modernen Science-Fiction-Geschichten spielen Marsianer eigentlich nicht mehr so eine Rolle, ne? Also die Science-Fiction, deswegen heißt sie ja auch Science-Fiction, lässt sich ja auch immer inspirieren von den wissenschaftlichen Erkenntnissen und andersrum. Und da wir eben heute mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit, ich würde sagen Sicherheit wissen, dass es auf dem Mars keine intelligente Zivilisation gibt und auch nie gegeben hat, nimmt auch die Anzahl der Science-Fiction-Geschichten ab, in denen es Marsianer gibt. Also seien sie nun aggressiv oder seien sie uns nun wohlgesonnen. Unser Bild von dem Mars hat sich dann eben dahingehend verändert, dass wir eben dort nicht nach außerirdischen Zivilisationen suchen. Er ist aber nach wie vor sehr, sehr spannend für uns in Bezug auf die Frage, gibt es dort Spuren von Leben? Also der Mars ist, würde ich behaupten, heute sogar wissenschaftlich interessanter als je zuvor. Denn je mehr wir über den Mars erfahren, desto mehr können wir einschätzen, ist dort vielleicht wirklich Leben entstanden oder nicht. Und im Moment stehen die Chancen nicht schlecht. Also wie eingangs schon gesagt, der Mars ist wirklich ein sehr, sehr heißer Kandidat und es lohnt sich auf jeden Fall, dort zu suchen.
Was können wir eigentlich über uns als Gesellschaft erfahren, wenn wir uns angucken, wie sich unsere Vorstellung über den Mars und über mögliche Marsbewohner entwickelt hat über die Jahre? Im Grunde zeigt es ja auch, wie gehen wir mit anderen Kulturen auch auf der Erde um, möglicherweise. Ne?
Ja, absolut. Also das ist sehr interessant, jetzt mal unabhängig vom Mars, sich anzuschauen, wie denn so unsere Vorstellungen waren von Außerirdischen in der Science Fiction. Und wenn man sich das anschaut, dann stellt man relativ schnell fest, dass die Außerirdischen eigentlich immer eine Projektionsfläche waren für menschliche Ängste, Sehnsüchte, auch für allerlei Bedürfnisse, die wir Menschen hier haben auf der Erde. Und da wir ja Stand heute nichts wissen über Außerirdische, wir wissen nicht einmal, ob es einfaches außerirdisches Leben gibt, kann man in die Außerirdischen ja so ziemlich alles hineinprojizieren. Insofern sind die Außerirdischen eigentlich so etwas wie ein Spiegel. Und wenn man sich dann eben das Geschichtliche im historischen Verlauf anschaut, wie haben sich die Science-Fiction-Geschichten verändert, welche Rolle spielten die Außerirdischen, wie haben sie sich uns gegenüber verhalten, dann sieht man schnell, dass da eben immer jeweils aktuelle, also historisch aktuelle kollektive Ängste, Sehnsüchte und so weiter sich widerspiegeln in dem Verhalten der Außerirdischen. Vielleicht noch eine Ergänzung, es hat sich mal jemand die Mühe gemacht und hat einfach mal schlicht ausgezählt, wie häufig sind die Außerirdischen in der Science-Fiction böse und wie oft sind sie uns Menschen gegenüber wohlgesonnen. Und das Verhältnis ist so ungefähr 10 zu 1. Das heißt, die Außerirdischen sind meistens böse. Und man darf natürlich die Frage stellen, was sagt das eigentlich über uns aus?
Was sagt das denn über uns aus?
Dass das einfach Dinge sind, die uns sehr beschäftigen. Also wir haben natürlich als
Mensch... Oder vielleicht noch kürzer, dass der Mensch einfach erstmal ein Fremdenfeind ist oder dass er ein ängstlicher Mensch ist, wenn er den Fremden begegnet.
Ich würde zunächst mal sagen, dass wir als Menschheit, als menschliche Spezies, ist natürlich leider sehr viele Erfahrungen haben mit Aggression, mit Krieg, mit Rassismus, mit Imperialismus. Das sind Themen, die uns alle sehr beschäftigen, die uns Angst machen. Und das sind natürlich auch Themen, die als Geschichten hochinteressant sind und auch durchaus unterhaltsam sind. Ne? Also friedliche Begegnung mit einer außerirdischen Spezies ist jetzt vielleicht im Kino nicht so ein Kassenreißer wie etwa Independence Day, wo eine feindliche außerirdische Spezies kommt, den Planeten erobern will. Ich würde behaupten, was sich da hauptsächlich eben ausdrückt und widerspiegelt, sind unsere eigenen menschlichen Erfahrungen und vielleicht auch so eine gewisse Hilflosigkeit, Verzweiflung. Wie konnte es denn so weit kommen? Wie können wir damit umgehen? Das ist, glaube ich, was durchaus wichtig ist in Bezug auf die Frage, warum werden die Außerirdischen so dargestellt, wie wir sie eben dargestellt haben in der Science Fiction?
Der Krieg der Welten, er ist eben oft auch ein Sinnbild für die Kriege auf der Welt, sagt mein heutiger Gast Andreas Anton, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg und Exosoziologe. Zum Auftakt unserer kleinen Serie über Curiosity im Pop, 10 Jahre Curiosity Mars Mission. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und das war der Corso-Podcast für heute mit Fabian Elsässer. Der Podcast ist wie immer da erhältlich, wo es Podcasts gibt, unter anderem in unserer eigenen Audiothek. Tschüss, machen Sie es gut.
Corso. Kunst und Pop.